Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, dem Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist...
die Evi. Hallo auch von mir.
Los. Wir wird hier vorneweg gelesen. Hier wird
klar,
gesprochen.
Ich muss doch lesen, was du hier für ein...
Zeug macht. Wir sind auf Sendung.
Tolles Zeug geschrieben.
Hallo.
Hallihallo auch
herzlich
von mir.
Zur 11. Episode... Krimi-Hörbuch-Podcast.
Zur Schlussbemerkung.
Genau.
Und?
Zwar, wir haben ja schon in den letzten 10 Episoden, jetzt klappert es hier mit dem Papier rum und raschelt. Wir haben in den letzten 10 Episoden ja die 10 Kapitel des Buches vorgelesen. Heute kümmern wir uns mal ganz entspannt um die Schlussbemerkungen, die auch noch in dem Buch geschrieben stehen.
Das Rascheln bin nur ich. Ich muss mir erst eine tolle Position suchen. Mein Kaffee steht schon vor mir. Aber das Kissen fehlte noch im Rücken.
Du musst ja jetzt auch noch nicht gleich vorlesen. Wir wollen ja noch, weil, um es gleich vorneweg zu nehmen, Regina hat befohlen, dass die Evi zu lesen hat.
Was Regina sagt, wird gemacht.
Und das machen wir halt einfach nochmal. Ja. Die Woche gab es großes Drama. Der ein oder andere wird es bemerkt haben.
Drama?
Der RBB hat einfach nicht gesendet.
Er hat seine Sendung umgeschmissen, weil der Moderator, irgendwie das ganze Gespräch nicht in die richtige Richtung gelenkt hat, aus meiner Sicht.
Nicht gelenkt bekommen hat. Also, um es mal kurz zusammenzufassen, grundsätzlich sollte das Interview mit mir in dem Rahmen kommen, wenn die Kinder von Manfred Krug über dessen Tagebücher erzählen. Es sollte also recht intensiv um die Tagebücher gehen. Der Moderator hat aber und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das war kein Moderationsstil, der hat eher wie ein, ich würde jetzt sagen, ein Schulsprecher gefragt. Ne? So drei Schauspielerkinder sind in einer AG Kunsterziehung zu Besuch und die Schüler stellen Fragen. Also irgendwie ganz komisch.
Also so richtig toll hat das aus meiner Sicht auch nicht gemacht.
Und damit ging das ganze Gespräch mit Manfred Krugs Kindern intensiv in die Ost-West-Geschichte, in die Wendezeit rein.
Richtig.
Und da passte dann ein Interview oder ein Beitrag über eine Ausstellung in Biesdorf thematisch besser rein, in der es darum ging, dass eine Fotografin, die Dinge fotografiert hat, die sich Menschen aus Ostdeutschland von ihrem Begrüßungsgeld gekauft haben.
Genau.
Eigentlich eine ziemlich spannende Angelegenheit.
Ja, war interessant.
Passte, muss man tatsächlich anerkennen, thematisch wirklich besser. Hatte aber halt zur Folge, dass die Regie kurzerhand unser tolles Interview rausgeschmissen hat.
Wobei ich eine Stelle gefunden hatte oder gehört hatte, wo ich sagte, jetzt muss der Beitrag kommen. Das hat er aber irgendwie, finde ich,
dann
verpasst.
Waren aber auch nur noch insgesamt 2 Minuten Sendezeit und damit hätte es nicht mehr erreicht. Der RBB hat gesagt, es wird noch gesendet oder soll nach Möglichkeit noch gesendet werden, was auch immer das heißt.
Keine Ahnung.
Jetzt erstmal Protest. Wenn also jemand überlegt, man könnte mal wieder eine Demo machen in Berlin und nicht weiß, welches Thema er sich nehmen soll, dann soll er einfach eine Demo in der Masurnallee anmelden, direkt vor dem RBB-Sendezentrum und protestieren, dass dieses tolle Interview nicht gesendet wurde.
So. 3 Minuten Sendezeit, da hätten sie auch 1 Minute überziehen können. Wenn der nicht noch die eine doofe Frage gestellt hat, die sowieso niemand interessiert hat, naja. Also jedenfalls waren wir ganz schön enttäuscht.
Das stimmt, da war irgendeine Frage.
Die das hat war immer eine total gestellt. Saublöde Frage.
Die hat immer wieder gestellt, aber die war so dämlich, dass keiner von den 3 Krug-Kindern darauf eingegangen ist. Die haben irgendwas anderes erzählt.
Die haben ihn auch nicht recht verstanden. Nein,
also anstelle der Kinder wäre ich mir da auch veralbert vorgekommen. Aber egal, haken wir dieses Thema ab. Es ist zwar schade, aber
sehr
das sich kann man nicht ändern. Und denk dran, die Demo, ne, immer noch. Also in Berlin darf jeder Dulli eine Demo machen. Vorhin sind wir mit dem Bus die Kantstraße hochgekommen, plötzlich überall Blaulicht. Was kommt uns entgegen? So eine Lehrdenker-Demo, die da irgendwie ein Autokorso gemacht haben.
Und Fahrrad und Auto.
Weil sie Angst vor einer Nadel haben.
Naja, oder aus Prinzip.
War witzig. Im Bus, in dem wir saßen so im Doppeldecker oben drin, alle Leute, jeder hat irgendwie seinen Kommentar zu dieser Demo abgegeben und die schlugen alle in die gleiche Richtung. Bist dann so ein kleiner Bengel, wie alt mag der gewesen sein, 3, 4? Dann einfach nur sich hinstellte, aus Fenster zeigte und ganz laut durch den Bus krähte. Dumm! Herrlich!
Ja, der
da fehlte noch so ein bisschen Applaus.
Punkt denn. Gebracht. Ne? Ja. Den Applaus hast du ja fast gekriegt, gleich von hinten, weil du ja etwas lautstarker verkündet hast, was du davon hältst.
Ja. Ja, mag sein.
Ja.
Naja, egal. Und da könnte man halt eben jetzt tatsächlich mal eine vernünftige Demo machen. So, damit sei das Demo-Thema aber abgehakt.
Gut, war. Gut.
Genau. Wir sind nicht nachtragend, böse ABB, in die Finger kriege. Aber nee, sind wir nicht,
wa? Nein, nachtragend sind wir nicht, aber enttäuscht waren wir schon. Genau. Also ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, weil man freut sich ja doch irgendwie, man ist gespannt, man möchte wissen, oh, was ist da draus geworden? Ich war ja beim Interview nun nicht dabei, aber du hast ja reichlich davon erzählt und es hörte sich alles total spannend an und mal so, sich im Fernsehen sehen, ist ja schon mal toll. Okay. Abgesehen davon, dass sogar noch ein Foto von mir mit veröffentlicht worden wäre.
So, ja, es wurde zumindest gedreht.
Schreck das nach.
Genau, weil beim Interview fragten die dann immer, wie wir auf den Podcast kamen, ja Mensch, Ihre Frau und wie machen wir das denn? Gar nicht. Naja, die ist arbeiten, die hat keine Zeit, die fängt ja nicht schon um 5 Uhr an wie ich, sondern halt ein paar Stunden später.
Ja, eben. So.
Aber da oben auf dem Bild an der Wand ist das. Ja, dann haben die Kamera aufgebaut und auf ein Foto von Evi erhalten, was bei uns bei der Küchentür hängt und haben es gefilmt. Ha.
Ja,
schon also mich persönlich hätte tatsächlich wirklich interessiert, was aus diesen ganzen Gesprächsteilen, die wir so hatten, weil letztendlich war gefühlt nicht so wie so ein Interview, wo eine Frage nach der anderen abhakt, sondern war wirklich so ein ganz interessantes Gespräch, was so ein bisschen so durch alle möglichen Themen mehr anhatte, war also doch irgendwie spannend. Da hätte mich interessiert, was bei rauskommt. Aber wer weiß, noch ist nicht aller Tage Abend, vielleicht kommt es noch.
Wer weiß.
Allerdings, man hat sowieso keinen Rechtsanspruch drauf. Ne? Ich hätte es halt als Geschenk angesehen, so kam es nicht auf. Was soll's. Ihr wisst, Demo. Demo in Amazon, aber ich bin nicht nachtragend.
Nein, gar nicht. Naja, vielleicht klappt es doch noch mal irgendwann. Es wäre schon echt toll. Weil ich war da eigentlich sehr gespannt, bin da immer noch sehr gespannt und schauen wir mal.
Genau, und außerdem sind wir jetzt sowieso entspannt, weil wir waren eine Woche im Urlaub. Schön Elbsandsteingebirge.
Wir waren im Urlaub, ich fühle mich gar nicht so.
Ach doch. Ja, wir waren also eine Woche im Elbsandsteingebirge und hatten neben schlechtem Wetter auch ausgesprochen gutes Wetter, so wie heute in Berlin ist, hatten wir zum Beispiel vorgestern in, Rendsko, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, deutscher Name wäre Herrnskretschen, kurz hinter der Grenze bei Schmilka, da sind wir zum Präbischtor gewandert.
Mhm. Hey. Fantastisch.
Ja, und deswegen sind wir erholt, weil wir wirklich viel wandern waren und wir haben uns in Dresden noch ein bisschen den Zoo angeguckt.
Und ein Dreifinger-Faultier.
Drei
Finger hat sie.
Nee, zwei.
Zwei, drei. Ist egal, jedenfalls hat sie einen Haufen Finger gehabt.
Wir haben ein Faultier nahezu hautnah erlebt und das Vieh war ja nicht faul, das war auf Speed.
Ja, es hatte seine aktive Zeit, aber so ein bisschen hyperaktiv, würde ich sagen,
für ein Faultier. Im Dresdner Zoo ist in dem einen Haus... Ja, wie so ein offenes Gehege für das Faultier. Dann sind dann an der Decke diverse Seile gespannt, die da kreuz und quer durchs Gebäude führen. Und dieses Vieh schinderte die ganze Zeit diese Stricke entlang. War unglaublich. Und teilweise musste man wirklich aufpassen. Ich hatte einen von unseren kleinen Teddys hochgehalten und wollte ihn mit dem Faultier fotografieren. Da wollte sich das Faultier den Teddy greifen.
Naja, es wollte auch spielen.
Ja.
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 Das war sehr putzig.
Das war also die Woche, deswegen hat sich auch ansonsten so nicht so viel ereignet.
Im Hygienemuseum waren wir übrigens sehr zu empfehlen.
Auch sehr zu empfehlen, ja.
Ja, hätte ich nicht gedacht.
Ja, und das war's.
Ja, faul waren wir, wie es fault hier.
Ja.
Naja, so ganz faul nicht, wir waren schon ein bisschen aktiv, weil wir sind ja auch laufen gewesen. Haha, ne? Und wandern und... durch Dresden schlendern und so.
Ja. Ja. Gut, so viel also zum Erholungspotenzial der letzten Woche. Dadurch hat sich noch auch so halt eben tatsächlich nichts getan. Wir haben uns also jetzt nicht intensiv um irgendwelche literarischen Dinge gekümmert, waren dadurch auch in sozialen Netzwerken entsprechend ruhig unterwegs, bis gar nicht. Ja, was
im Internet?
Was halt, ja, wegen dem Internetempfang, ja. Also da in der Gegend ist ja Teil der Ahnungslosen, hieß es ja früher, wenn man da nicht mal Fernsehempfang hatte und wenn dann DDR 1 oder 2 gekriegt hat. Jetzt, also man,
die Welt ist
man,
da schon nicht
zu Ende. Also nee. Also weite Strecken, Edge, ist unfassbar.
Ja, du guckst jetzt auch total
unfassbar, wie schlechtes mobiles Internet da geht. Wir sind nach Tschechien rübergekommen und Brensko ist ja nun wirklich Arsch der Welt. Und schlagartig, bam, LTE Plus. Ach so, geiler Scheiß. Hier bist du nicht mehr in Deutschland. Ja, also unfassbar, wie rückständig Deutschland ist und wie krass abgehängt eigentlich die Sächsische Schweiz ist.
Ja,
was letzten Endes, ja, vielleicht auch wieder so ein bisschen Triebfehler anderer Dummheiten ist, die da unten so verzapfen. Man denke an diverse Spaziergänge, die montags im Stadtgebiet Dresden immer stattfinden.
Ja.
Könnte auch darin seine Ursachen haben.
Ja.
Ja, nee, also wie gesagt, wir waren dadurch also auch in den sozialen Netzwerken nicht ganz so aktiv und haben demzufolge auch da nicht großartig Fragen gestellt bekommen, die wir hier auch klären müssten.
Nicht?
Nö. Dann können wir wieder die Regine erwähnen. Liebe Regine, irgendjemand, ich weiß nicht wer, derjenige betreibt einen Radsalon, hatte eigentlich Audio-Feedback versprochen.
Tja.
So. Kam aber nicht.
Das ist so die Sache wie mit dem Schuster und den schlechten Leisten und so.
Ja, hat es einfach nicht geschickt. Was ansonsten an Feedback kam und an Lobhudeleien haben wir ja mal jeweils schon mal so ein bisschen angesprochen. Ansonsten genießen wir es für uns.
Ja.
Wir könnten natürlich jetzt noch André L., unseren Star-Lober, erwähnen.
Ach ja, das ging runter wie Öl. Oh.
So,
jetzt.
Jetzt aber. würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um das, was heute eigentlich der Plan ist. Wir wollten nämlich heute ja noch die Schlussbemerkungen, die so im Buche stehen, noch ein bisschen vortragen.
Wenn sie denn im Buche stünden, in meinem ja nicht, ne? Ich habe es ja extra ausgedruckt bekommen.
Ha. Ja, weil wir ja alle wissen, Evi hat einen Vorabdruck, in dem die noch fehlten. Ja, bevor es dann nächste Woche mit Nachts am Teufelsberg losgeht, ne? Aber wenn wir schon vorlesen, dann soll bis zum Ende vorgelesen werden und so haben wir halt heute unsere ruhige, angenehme Plauder-, Schlussbemerkungs- und Geschichtsunterrichts- Folge.
Genau, weil eigentlich geht es ja erstmal mit der Schlussbemerkung los und nachher ein wenig innerdeutsche Geschichte, die du da aufgeschrieben hast.
Genau.
Und da kannst du ja immer noch ein bisschen was dazu erzählen.
Genau. Gelesen wird von der lieben Evi auf Wunsch von der lieben Regine.
Ja, ich werde mal losstottern. Ich muss nur noch den letzten Schluck Kaffee schlürfen und dann kann es losgehen.
Na.
Prost.
Evi, auf geht's.
Auf geht's. Bei Action die erste.
Attacke.
Aha, also Schlussbemerkung. Spandau ist tatsächlich ein Dorf und der Spandauer meint, es gehöre nicht nach Berlin. Da ist Spandau sehr eigen. Achso, ich halte jetzt auch noch ein Blatt Papier davor. Ebenso gab es zu Zeiten der Berliner Mauer die Exklave Tiefwerder Wiesen, die tatsächlich eine Art rechtsfreier Raum war. Hier musste ich also nichts erfinden. Alles rund um die Situation zur Zeit der innerdeutschen Grenze stimmt. Lediglich die Sache mit dem Falschgeld entstammt meiner Fantasie. Obwohl es natürlich Gerüchte gibt, dass die DDR tatsächlich in ganz großem Stil falsches Westgeld gedruckt haben soll. Aber das sind eben Gerüchte.
Lach nicht.
Wir haben jetzt beide auf den Aufnahmepunkt geguckt und Mike konnte sich nicht richtig entscheiden, drauf zu drücken. Ja, also Spandauer sind wirklich ein eigenes Völkchen, zumindest die hier in Spandau geboren sind. Ne?
Ja.
Wir sind ja Zugereiste, ich ein bisschen später als du. Na, bei mir sind es jetzt 21 Jahre ungefähr. Ja, okay.
Naja, mal in Bayern ist es so, wer in Bayern auf ein Dorf zieht, nach 3 bis 4 Generationen inklusive regelmäßigem Kirchgang und Mitgliedschaft in Schützenvereinen sowie Freiwilliger Feuerwehr, wird dann irgendwann nicht mehr als Zugezogener betrachtet. In Spandau erreicht man den einheimischen Status eigentlich nie.
Ach so, wollte ich gerade sagen, wie viele Jahre muss ich dann noch hier wohnen?
Und eben Spandauer meinen, obwohl ja Spandau nun schon 102 Jahre lang, ne, seit 1920 glaube ich, irgendwie so, zu Berlin gehört, dass Spandau eben nicht Berlin wäre.
Ja gut, da bestehen sie auch drauf. Aber ich muss mal so sagen, wie ich vor ungefähr 20 Jahren hergezogen bin, da war das auch noch so, dass Oma Kamischke von gegenüber, wie auch immer sie wirklich hieß, zum Einkaufen über die Straße in Kittelschürze ging. So wie ich das von meiner Großmutter auf dem Dorf kannte. Also das war jetzt wirklich so ein bisschen Dorf. Na gut, heute wird in Jogginghosen gegangen, also der Effekt ist ähnlich. Ne?
Dann hatten wir gerade...
Ja, Falschgeld.
Falschgeldgeschichte. Die ist eigentlich... Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich hatte irgendwo eine richtig interessante Seite. Da ging es darum, um diese riesengroßen Falschgeldgeschichten. Da ging es natürlich nicht darum, die Wirtschaft des Westens zu ruinieren. Hätte man wahrscheinlich sowieso nicht geschafft.
Ich glaube, da ging es eher schon säckeweise drum, rüberschleppen
dass
müssen.
Dass eher ihr Waschen werden sollte, um dann selbst Devisen zu haben.
Also es war wirklich ein entstammt wirklich deiner Fantasie.
Es gibt diese Gerüchte, ja. Und die passten natürlich super und haben sich deswegen ganz toll in das Buch einstricken lassen.
Na ja.
War auch erst nicht so geplant, da bin ich halt im Laufe des Schreibens darüber gestolpert. Da bin ich irgendwann mal auf so eine Webseite geraten, wo darüber so ein bisschen geschrieben wurde.
Ja, okay, dann lese ich mal weiter.
Dann kommen wir jetzt mal zu einer richtig echten Lüge.
Okay, ebenfalls nicht ganz richtig ist das Bauamt. In Spandau gibt es kein Amt dieses Namens. Es gibt lediglich die dem Stadtentwicklungsamt untergeordneten Bau- und Wohnungsaufsicht. Aber das fand ich zu sperrig und so habe ich mir die schriftstellerische Freiheit genommen, Spandau ein echtes Bauamt anzudichten. Aha. Da hast du das also so nach dem Motto gemacht, was nicht passt, wird passend gemacht.
Genau. Mit dem Begriff Bauamt kann schließlich jeder was anfangen. Und die dem Stadtentwicklungsamt untergeordnete Bau- und Wohnungsaufsicht klingt ein wenig sehr unpassend für ein Buch, dachte ich mir.
Okay.
Und letzten Endes ist es ja sowas wie ein Bauamt.
Stimmt.
Ja, aber hier hat er tatsächlich voll in die Kiste schriftstellerischer Freiheiten gegriffen.
Beachtlich, beachtlich.
Beachtlich, beachtlich, wa? Dann schauen wir mal, was noch so in den Schlussbemerkungen steht. Iffi, du darfst.
Jawohl. Viele der im Roman beschriebenen Orte findet man in Spandau tatsächlich in dieser Form. Insbesondere die lobend erwähnten Lokale sind tatsächlich eine Empfehlung wert. Einzig Ähnlichkeiten mit echten Personen sind rein zufällig. Hier habe ich alle selbst erfunden und eventuelle Treffer sind rein zufällig. Ansonsten handelt es sich hier um meinen ersten Roman. Er wurde weitgehend freigeschrieben. Das heißt, die Geschichte hat sich im Laufe des Schreibens selbst entwickelt. Sollten sich irgendwelche Logikfehler eingeschlichen haben, so bitte ich um Nachsicht. Beim nächsten Mal werde ich mehr Übung haben und genau dieses nächste Mal ist bereits in Arbeit, weshalb es hier quasi zum Anfüttern das vorläufige erste Kapitel des neuen Abenteuers von Böhme und Doss zu lesen gibt. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, da die Arbeiten am zweiten Band umfangreicher geworden sind als zunächst angenommen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und spannende Unterhaltung.
Da merkt man natürlich, dass diese Schlussbemerkung noch aus einer älteren Fassung stammt. Denn da wird das erste Kapitel angekündigt.
Mhm.
Das war zwischendurch mal so mit dabei, ist aber aktuell nicht dabei.
Okay. Wäre ja jetzt auch irgendwo Quatsch, weil du kannst ja das zweite und das dritte Buch gut schon gleich lesen.
Genau, ne? Mit den eigenen Augen sogar.
Wobei ich das total spannend finde, eigentlich einen Roman zu schreiben und noch nicht mal zu wissen, wer der Mörder ist am Anfang.
Ja, interessant finde ich natürlich, dass ich schon um Nachsicht für Logikfehler bitte. Ich hätte bei der Gelegenheit gleich auch um Nachsicht für eventuell, nicht nur eventuell, sondern ziemlich sicher vorhandene Rechtschreibfehler, für sprachliche Katastrophen und dergleichen bitten können.
Ja, hättest du machen können, ja. Obwohl wir ja tausendmal drüber gelesen haben. Aber trotzdem waren noch so viele. Ja. Also war immer mal noch ein Fehler.
Es sind immer noch.
Mal ein Buchstabe, mal irgendwie.
Ich habe da jetzt in letzter Zeit gerade über das erste Buch so oft drüber weggelesen, immer wieder und dann auch ganz langsam und dann Kapitel für Kapitel und immer wieder welche gefunden. Das ist eine Katastrophe.
Und irgendwann diesmal, glaube ich, sowieso drüber weg, denke ich, ne?
Ja, ja. Aber die Beschwerden diesbezüglich hielten sich in Grenzen. Und deswegen
dann geht es.
Was auf jeden Fall interessant ist, ist jetzt die letzte Geschichte, die ebenfalls hinter den Schlussbemerkungen kommt. Erstaunlich, ne? Da kommen die Schlussbemerkungen und danach gibt es noch sowas wie ein Pseudokapitel.
Das ist wie so ein PS auf dem Brief, ne?
Genau.
Ist dir echt was eingefallen?
Das ist jetzt die kleine, von uns angekündigte Geschichtslektion. Frau Oberstudienrätin Efi.
Spinner.
Hält uns einen kleinen Vortrag zu ein wenig innerdeutscher Geschichte. Frau Oberststudienrätin, ja. Sie haben das Mikrofon.
Ja, das ist so ein bisschen schriftstellerische Freiheit jetzt eben gewesen, ne?
Nein.
Nicht, doch.
Lies.
Ja. Ein wenig innerdeutsche Geschichte. Im Buch wird die Exklave Tiefwader Wiesen zu einem der zentralen Schauplätze. Und diese Exklave hat es tatsächlich gegeben, wie einige andere entlang der innerdeutschen Grenze. So hatte ein Zehlendorfer Bauer ein Feld im Süden Berlins, das auf dem Territorium der DDR lag. Im Spandauer Eiskeller gingen Westberliner mit einem Schlüssel durch die Mauer und Steinstücken, eine Westberliner Exklave auf Potsdamer Stadtgebiet, konnte lange Zeit nur mit dem Hubschrauber erreicht werden. Während die meisten dieser Exklaven im Rahmen von insgesamt 3 Abkommen zum Gebietsaustausch verschwanden und die Grenze damit mehr oder weniger begradigt wurde, blieben die Tiefwerder Wiesen immer außen vor. Niemand hatte wirklich Interesse daran. Die DDR machte nie Hoheitsrechte geltend, schon allein, weil es zu kompliziert gewesen wäre, diese auch zu vertreten. Und als Tauschobjekt waren die Wiesen ebenfalls uninteressant, denn dort lebten offiziell keine wahlberechtigten Bürger. Es war schlicht Wiesenland. Tatsächlich begannen einige Westberliner damit, auf diesem Land eine Wochenendsiedlung zu errichten. Dennoch verbot die britische Militäradministration das Durchführen jeglicher Amtshandlungen auf dem Gebiet der Tiefwerder Wiesen, da sie ja offiziell zur DDR gehörten. Gleichzeitig befinden sich dort aber auch ein Wasserschutzgebiet und es wurde festgestellt, dass von der Laubenkolonie eine Gefahr für dieses Wasserschutzgebiet ausgehen könnte. Und so wurden zumindest Maßnahmen genehmigt, die Verstöße gegen das Bau- und Gesundheitsrecht abzuwehren in der Lage waren. Dazu gehörte beispielsweise das Einzäunen des der DDR gehörenden Bereiches der Wiesen, allerdings mit der Maßgabe, diese während der Bauarbeiten nicht zu betreten. Neben den Tiefwerder Wiesen ist aber auch das bereits erwähnte Steinstücken sehr interessant. Diese Exklave entstand schon 1787, als einige Bauern aus Stolpe Land kauften, das sich außerhalb ihrer eigentlichen Gemeindegrenzen befand. Das war zunächst unproblematisch, denn noch existierten keine zwei deutschen Staaten, deren Grenzen zwischen Stolpe und Steinstücken verlief. Im Jahre 1945 änderte sich das jedoch schlagartig und jetzt war Steinstücken abgetrennt. Eine Besonderheit dabei war, dass Steinstücken die einzige dauerhaft bewohnbare Exklave war. Alle anderen waren entweder landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Wochenendkolonien. 1951 hat die DDR dann versucht, die Exklave Steinstücken kurzerhand zu annektieren. Scheiterte damit jedoch am vehementen Widerstand der Bewohner der Exklave. Als dann auch die USA einschritten, wurde diese Sache ganz schnell rückgängig gemacht. Allerdings gab es nun ein neues Problem. Die DDR verbot allen Westberlinern das Betreten der DDR, mit Ausnahme Ostberlins. Da Steinstücken aber von Babelsberger Gebiet umgeben war, konnten die Einwohner Steinstückens nun nicht mehr raus. Der einzige nutzbare Weg war fortan ein kleiner Waldweg nach Kohlhaasenbrück. 10 Jahre später wurde dann ein Hubschrauber des US-Militärs in Steinstücken stationiert, mit dem Flüchtlinge und Kranke ausgeflogen werden konnten. Flüchtlinge deshalb, weil an der Grenze zu Steinstücken zunächst nur spanische Reiter standen. Das waren kleine Barrieren, bei denen kurze Stangen x-förmig an einer langen befestigt wurden. Diese spanischen Reiter waren kein ernstzunehmendes Hindernis und so wurde Steinstücken ein beliebter Ort für Republikflüchtlinge. Da allerdings auch etliche Grenzsoldaten an dieser Stelle nicht nur Fahnen, sondern auch republikflüchtig wurden, kam später eine richtige Mauer dorthin. Und um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, der Autor dieses Buches ist nur wenige Meter von Steinstücken entfernt aufgewachsen und hat die dortige Mauer noch in lebhafter Erinnerung. Als Kinder war es uns streng verboten, der Mauer zu nahe zu kommen. Und schon das Erreichen des Hinterlandzaunes sorgte dafür, dass umgehend eine Streife Grenzsoldaten anmarschiert kam. Wenn wir dann beim Spielen versehentlich zu nah an die Grenze kamen, war der Schreck oft riesengroß. Wenn da plötzlich zwei Mann mit Kalaschnikow in der Hand fragten, was wir denn da treiben würden. 1971 kam es dann im Rahmen des Gebietsaustausches dazu, dass ein 20 Meter breiter Korridor zwischen Stolpe und Steinstücken dem Gebiet Westberlins zugeschlagen wurde. Damit war Steinstücken nunmehr keine Exklave mehr, sondern Teil des Westberliner Stadtgebietes. Dieser und auch die anderen Teile der insgesamt 3 Gebietsaustauschverträge wurden übrigens mit dem Einigungsvertrag zwischen DDR und BRD bestätigt, sodass die geänderten Besitzverhältnisse auch heute noch Bestand haben. Auch wenn sie heute innerdeutscher Freizügigkeit sei Dank rein administrativer Natur sind.
Sie sich auf die letzten Meter, hätte ich fast gesagt, verlesen.
Ja, tut mir auch furchtbar leid. Aber wenn man das so liest, das hört sich echt teilweise nach künstlerischer Freiheit an und nicht nach wirklich Tatsachen.
Kann man sich eigentlich nicht ausdenken, was da passiert ist,
nein. Also wenn ich mir vorstelle, dass die mit einem Schlüssel durch die Mauer marschiert sind, wo an anderen Stellen standen sie schon mit der Kalaschnikow in der Hand, finde ich erstmal total unglaublich. Oder mit einem Hubschrauber zu erreichen.
War früher tatsächlich immer eine echt spannende Sache. So als Kinderchen mit der Fahrräder durch die Gegend geeiert und irgendwann kam man zwangsläufig, wenn man vom Stern aus, wo wir wohnten, Richtung Steinstücken schinderte, an den Hinterlandzaun ran. Hat man sich als Kind natürlich nicht viel bei ihr gedacht. Plötzlich stehen da die Grenzer, ein Strich, kein Strich, und ihr komischen Feldcappy auf und haben die Kalaschnikow in der Hand. Was macht ihr hier? Panik. Die haben sich mit Sicherheit noch ihren Spaß draus gemacht, uns da so richtig zu erschrecken. Aber so einem kleinen Kind kommt dann da schon so ein bisschen Bolzen, wenn man denn da geht. Weil man weiß ja auch, da darf man nicht hin. Wenn man da versehentlich rufkommt, dann macht's kabum.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich bin da in der Ecke auch groß geworden. Und so als kleines Mädchen hat man ja dann da nicht so viele Flausen wie die Jungs im Kopf und ist da doch ein bisschen ängstlicher. Also ich habe mich gar nicht so weit rangetraut. Das war schon immer unheimlich. Wenn man die Grenzer da gesehen hat, die waren schon ein bisschen furchteinflößend.
Aber spannend war eigentlich, wie dann die Wende kam, im Grunde genommen schon nach den ersten paar Tagen, wo überall die Mauerspechte aktiv waren, hat sich an Steinstücken erst kaum einer herangetraut und dann gab es eine Stelle, da wurde da gleich die Mauer aufgepickt. Mhm. Dann konnte man im Grunde genommen, und zwar da, wo die Starnsdorfer Straße ranführte, dann konnte man in nördliche und in westliche Richtung schauen und sah halt überall nur diesen breiten Todesstreifen in der Mitte, diesen schmalen, geteerten Kolonnenweg. Oh Gott. Und den ganzen Tag donnerte da so ein Kübeltrabi auf und ab. Da standen, glaube ich, 3 oder 4 Türme noch drumherum. Mhm. und fuhr immer von einem Turm zum anderen. Und dachte, ey, was machen die denn hier? Eigentlich ist doch alles offen. Und dann wird's ja an der Sache war, auf der gegenüberliegenden Seite war ja nochmal wie so ein Hinterlandzaun.
Ja.
Der war da offen. Und während die Grenzer den ganz normalen Betrieb aufrecht erhielten und da ihre Streife fuhren, den ganzen Tag, verstärkte Streifen natürlich, was in Steinstücken jahrelang so war, konnten die Zivilisten einfach über die Grenze marschieren. Wir sind dann haben es auch probiert, zack, bitte Fahrräder. Und dann hat man die halt ein Stück geschoben, da über einen versandeten Todesstreifen. Hat gewartet, bis der Trabi halt eben kurz auf dem Kolonnenweg vorbei war. Dann ist man da rüber und auf der anderen Seite war man im Westen. Ist dann Richtung Kohlhaasenbrück geradelt, da die Bernhard-Bayer-Straße hoch und dann nach Wannsee rein. Also das ist so, war so surreal, unglaublich.
Ja, das glaube ich. Aber ich meine, auch die Grenzer müssen sich doch furchtbar vorgekommen sein. Also ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Mhm. Erstaunlich ist natürlich, wenn man das vorher kennt, mit Grenzgebiet und so weiter. Und ich kenne das noch, Grenzgebiet, wenn du da rein wolltest, jemanden besuchen, dann musstest du erst eine Einladung haben, dann musstest du den entsprechenden, musste der Schein beantragt werden und. Das war also echt eine Odyssee. Da mal schnell jemanden besuchen, ging ja gar nicht.
Haha,
ne?
Ich durfte als Kind ganz oft ins Grenzgebiet. Was aber daran lag, dass meine liebe Mama als Buchbinderin gearbeitet hat, bei der Akademie in Potsdam, Babelsberg. Und die Buchbinderei war ganz weit hinten im Grenzgebiet drin.
Und dann musstest du ja dann...
Und dadurch musste sie zwangsläufig immer dahin. Und immer, wenn ich meine Mama auf Arbeit besucht hatte, wurde ich quasi durchgewunken und durfte ins Grenzgebiet. Aber ich glaube, bei so einem kleinen 5- oder 6-jährigen Knopf haben die sich da wahrscheinlich weniger Gedanken gemacht, dass der jetzt Wüster Republikflüchtling werden könnte.
Zumindest nicht Staatsfan Nummer 1.
Ganz genau. Okay. Aber die Buchbinderei gibt es halt leider nicht mehr. Da stehen halt irgendwelche Gebäude von der Universität Potsdam, die ja das ganze Gelände übernommen haben. Irgendwo hinterm, was ist das, S-Bahnhof Griebnitz, wer ist da? Ne?
Das ist übrigens eine ganz interessante Sache, wenn man das so als Kind miterlebt hat. Als Kind sieht man ja viele Sachen sowieso etwas anders, vor allem größer, ne? Empfindet man das. Und man sieht das dann später. Wir sind ja da auch öfter mal in der Ecke mit Fahrrad oder sonst dergleichen und können ja jetzt abkürzen, ne? Aber vorher kam man ja nur einfach nicht durch. Und wenn man jetzt da so einfach durchfahren kann, also anfänglich war das schon ganz schön ein eigenartiges Gefühl, finde ich. Ne? Vorher war es halt verboten und nachher konnte man da mal kurz
an. Total verboten?
Ja, aber ist eine sehr schöne Ecke, muss ich mal dazu sagen.
Das war jetzt ein Zitat aus Sonnenallee.
Jawohl!
Ja, aber der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin oder das aufmerksame Zuhöri, sagen wir so, hat jetzt auch bemerkt, wie sich der Kreis schloss. Deswegen habe ich das nämlich eigentlich erwähnt, dass ich dort auch in der Nähe der Grenze groß geworden bin. Denn schon da sind wir mit dieser ständigen Präsenz der Berliner Mauer groß geworden und hatten fürchterliche, ja fast schon Angst vor dieser Mauer.
Ich denke schon.
Haben aber dort im Grunde genommen immer auf unserem Stadtplan, wir hatten ja mal den Potsdamer Stadtplan und da war immer diese komische Strich mit der Blase unten dran. Ne? Und jetzt konnte man die andere Seite sehen und da hatte man so eben diese ganze Exklaven-Entklaven-Geschichte so richtig vor Augen, ist damit groß geworden. Jetzt siedle ich sozusagen um hier nach Spandau, nur um in Steinwurfweite die nächste Enklave zu haben. Das war also so spannend, man musste also ja im Grunde genommen zwangsläufig den Weg in so ein Buch finden.
Ja.
Ne, weil also die Geschichte hier drüben mit den Tieferder Wiesen, die fand ich gleich so irre, dass man sagt, ey, man ist hier mitten in Spandau und plötzlich gehörte der DDR. Also dadurch musste natürlich die Sache thematisch in die Richtung laufen.
Ja, das glaube ich.
Werden sicherlich auch noch dazu kommen, wieso die beiden anderen Bücher halt eben dort thematisch landeten, hatte ja auch im Grunde genommen mehr oder weniger einen persönlichen Bezug. Aber hier ist ja der klarste und deswegen hat es halt beim ersten Buch auch gleich dieses Thema erwischt.
Aber wenn ich Tiefwerder Wiesen, dann denke ich immer an die Büffel, die da jetzt zur Zeit, also zumindest in den Sommermonaten, jetzt im Winter ja sind sie ja nicht drauf. Ne?
Die Wasserbüffel, ja.
Die Wasserbüffel sich da vergnügen.
Ja, ist also als Naherholungsgebiet auch sehr schön. Und jetzt, oh, jetzt fällt mir doch was ein. Mensch, mir fällt noch, wir haben am Anfang was vergessen.
Was denn?
Kommen wir gleich noch zu.
Okay.
Ich denke mal, damit wäre eigentlich auch die Geschichtslektion abgehakt soweit. Ne? Wir haben den Kreis geschlossen. wie das Aufwachsen des kleinen Mike dazu führte, dass der große Mike ein Buch schrieb und dieses Thema dort verwurstete.
Na dann erzähl mal.
Wir haben, ich vielmehr habe letztes Mal gesagt, dass wir jetzt den Flugplatz Staaken wirklich abschließend behandelt haben. Heute jogge ich da durch.
Echt?
Und stelle fest, ey, da dauert's. Da ist ja noch was. Und zwar ist doch da dieser Imbiss, diese Currywurst-Braterei oder was das ist. Und das Ding heißt Zeppelin-Grill oder so.
Currywurst-Braterei?
Ja. Wenn man da vom Lidl aus zu deinem Schleichweg fährt. Da ist eine Currywurst-Braterei. Die heißt jedenfalls Zeppelin.
Ach ja, natürlich.
Und
natürlich.
Der Name Zeppelin-Grill, der kommt nämlich auch nicht von irgendwo her.
Nein, genau.
Weil ich meine, da bin ich heute allerdings noch nicht dazu gekommen, das mal genau zu recherchieren. Vielleicht hat ja einer von euch Lust und schickt mir dann interessante Links zu diesem Thema. Ich meine, dass das Luftverkehrskreuz Staaken wohl ursprünglich auch unter anderem als Zeppelin Flugplatz gedacht war.
So ist mir das auch
daher bekannt. Kommt nämlich dieser Name.
Genau.
Das ist mir eingefallen. Und ein Teil Nachnutzung dieses Flugplatzes habe ich heute auch noch erlebt. Ich joggte gemütlich da so in dem Bereich Flugplatz in der Nähe vom alten Gaswerk rum, als plötzlich drei Hubsignale kommen. Ich denke, wer hupt denn hier rum? Hier sind doch keine Schiffe und dergleichen, die Signale geben müssen. Auf einmal ein höllisches Dröhnen und Quietschen. Ja, da wird da hinten so eine ungenutzte, hätte ich fast gesagt, Stichstraße tatsächlich für illegale Autorennen genutzt.
Ach, ist ja nicht wahr.
Ja, da hatte ich kurz überlegt, ob ich die liebe Berliner Polizei anrufe, aber nachdem ja die liebe Berliner Polizei eben eh mit Untätigkeit glänzt, wenn man von fast 34.000 völlig ignorierten Ordnungswidrigkeitsanzeigen im letzten Jahr mal spricht, dann werden die sich auch nicht dafür interessieren, dass dort illegale Rennen gefahren werden. Und so ließ ich die ihr Treiben treiben und joggte gemütlich nach Hause weiter. Ah. Ja, und jetzt haben wir aber vermutlich den Flugplatz Staaken
abgehandelt.
Vollumfänglich abgehandelt. Also alle Leute, die diesem Podcast lauschen, folgen und aufmerksam zuhören, wissen jetzt alles. Ihr braucht also nicht mehr dahin. Was Zeit bringt, vielleicht eine Demo vom RBB-Sendezentrum zu machen.
Oder ein Buch zu lesen von dir.
Naja, da können Sie ja zuhören, weil...
Also, na gut. Ja gut, den kann man ja auch nebenbei hören, stimmt schon.
Genau, weil wir fangen ja jetzt in der nächsten Woche an. Und wenn alles klappt mit dem lieben Matze... Das nächste Buch zu lesen. Das heißt also, die nächste Folge wird weder von mir noch von der lieben Evi lesen, sondern der liebe Matze, der sich ja angemeldet hat. Wenn einer von euch da draußen in der weiten Ferne des Internets
jetzt hat er einen Knall, jetzt so ein endgültiges
auch mal ein Kapitel lesen möchte, so soll er sich halt einfach mal melden und dann klöppeln wir uns mal zusammen und dann machen wir das. Kriegen wir alles hin.
Na klar.
Wäre jetzt mal so ein kleiner Gag.
Ja, einen Tee und einen Kaffee haben wir auch immer noch.
Ja, oder man schaltet sich über die Weiten des Internets
zusammen
und macht es auf diesem Wege.
Warum du jetzt unsere Wohnzimmertür anbrüllst, weiß
ich wollte nicht so ins Mikrofon brüllen.
Ja, ja.
Damit hier niemandem die Ohren abfallen. Weil kann ja sein, dass uns jemand mit hoher Lautstärke über Kopfhörer hört.
Und der dann reißt sich die Kopfhörer vom Kopf.
Dann täte es klingeln zwischen den Lauschlappen.
Einmal Tinnitus.
Also in meinem Fall würde dann die Erbse hin und her schlagen. Aber bei vielen Menschen kann ja dann auch ernsthaft was beschädigt werden. Bei mir ist ja nichts mehr.
Ach, du oder Quatschkopf.
Ja, so. Also wir haben heute jede Menge gelabert. Wir haben uns, jetzt sind wir wirklich abschließend durch mit die Seeburg-Verschwörung.
Aber wir hatten es uns ja auch so vorgenommen. Das war einfach heute mal
so heute noch einfach so ein bisschen mal nur erzählen. Labern.
Labern, ja.
Genau. Und auch noch so den ein oder anderen Insider rausgebracht haben. Ja. Ne? Für alle die ja heute zugehört haben, ihr seid jetzt deutlich schlauer als alle anderen.
Ah, jetzt kennen wir deinen Lebensweg langsam.
Ja, noch lange nicht, aber immerhin.
Aber ein Stückchen.
Das ist dein Anfang. Okay, wir danken wieder allen fürs Zuhören. Hoffen doch, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören.
Na, das hoffe ich doch.
Wenn es losgeht mit Nachts am Teufelsberg.
Spannend.
Ein spannender Krimi, der sich auf einer ehemaligen NSA-Abhörstation unter anderem abspielt. Unter anderem.
Und wer da schon mal war, ha!
Der war da schon.
Der weiß zu berichten, wie spannend das wirklich ist.
Genau.
Vor allem, wenn man heimlich da war, zum Beispiel.
Aber was ist mit dieser Abhörstation und einigen anderen Orten in dem Buche zu tun hat? Das sprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Okay.
Also wie gehabt, zu gegebener Zeit. Okay, dann nochmal vielen Dank.
Bleibt schon neugierig.
Bleibt gesund.
Vor allem gesund.
Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich tschüss!